Der FTS-Cast vom Campus Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 35. Folge des FTS-Cast. Und heute geht es weiter mit der Alumni-Serie. In der Alumni-Serie laden wir AbsolventInnen des Fachbereichs ein, über ihre Erfahrungen nach dem Studium zu reden und ihren Weg in die Berufswelt für uns zu schildern. Und da bin ich heute mega erfreut, Julian Hamm als Gast beim FTS-Cast begrüßen zu dürfen. Hallo Julian, schön, dass du da bist.
Hallo Dimitrios, freut mich auch.
Kurz zu Julian. Julian hat 2018 hier in Germersheim seinen Master erhalten mit den Sprachen Englisch und Spanisch. Aber so viel auch dazu von mir. Du sollst dich eher vorstellen. Erzähl uns doch mal, wer bist du? Für alle, die dich auch nicht so kennen, was machst du, wo kommst du her, was sind so deine Hobbys?
Ja, genau. Okay. Ja, ich bin Julian Hamm. Ich rede gerade auch tatsächlich hier aus meinem Homeoffice in Konstanz am schönen Bodensee. Da bin ich gebürtig auch her und tatsächlich auch letztes Jahr wieder hergezogen. Ich hatte eigentlich schon immer ein sehr großes Faible für Sprachen, hatte auch das ganz große Glück, auf dem Gymnasium hier in Konstanz auch Abi mit 3 Sprachen machen zu dürfen, nämlich Englisch, Spanisch und Französisch. Und dann war natürlich für mich die Frage, die hat sich eigentlich schon viel früher gestellt vor dem Abitur, wo soll es denn für mich hingehen, auch beruflich, perspektivisch, was möchte ich studieren? Und ich hatte das ganz große Glück, in der Oberstufe noch ein sogenanntes BOGI zu machen, also Berufsorientierung an Gymnasien. Da durfte man sich dann ja ein Unternehmen oder auch eine Hochschule aussuchen, wo man ein einwöchiges Praktikum macht. Und da war ich dann bei uns an der Uni Konstanz im Sprachlehrinstitut und habe gleichzeitig auch noch Kontakte geknüpft zu einem Bekannten von uns, der selber Dozent ist an der Universität Konstanz. Und da ich ja was mit Sprachen machen wollte, habe ich mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht und war tatsächlich während dieses BOGI-Praktikums auch in einer Vorlesung von ihm. Da ging es um exotische Sprachen, eigentlich um Pidgin-Sprachen, was mich immer schon sehr fasziniert hatte. Ja, und dann war eigentlich am Ende des Praktikums schon klar, Julian geht nach Germersheim. Und so hat es mich tatsächlich dann auch 2012 nach Germersheim verschlagen. Habe dort meinen Bachelor gemacht mit den Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch. Und ein ganz großer Teil von meiner Begeisterung für Sprache war auch schon immer das Thema Sprachtechnologien. Und deswegen habe ich mich da sehr schnell reingefuchst in die technische Komponente von Sprachen, auch CAT-Tools. Irgendwann kam dann auch das Thema maschinelle Übersetzung bei mir hinzu und das ist eigentlich so prägend für mich gewesen, diese Verbindung zwischen Technologie und Sprache, die sich eben heute auch so durch meine berufliche Landschaft ein bisschen zieht.
Ja, sehr cool. Also das, ich sehe, wir werden eine super tolle Folge aufnehmen, jetzt schon. Das freut mich sehr und ich mache mal einfach in dieser Spur weiter. Du hast gesagt, du bist Language Technology Consultant bei Star GmbH. Das klingt jetzt erstmal, ja, so wie du gesagt hast, Sprache und Technologie irgendwie kombiniert, aber was machst du denn eigentlich? Ich kann mir so vorstellen, dass es alles und nichts sein könnte. Was ist so dein Berufsalltag? Was machst du eigentlich?
Ja, tatsächlich ist es so, dass sich mein Titel eigentlich im Laufe der vergangenen 3 Jahre, da habe ich 2021 habe ich bei der Star Deutschland GmbH, die zur Star Group gehört, das ist ein weltweites Netzwerk von ganz vielen Niederlassungen. Wir haben unseren Hauptsitz in der Schweiz. Habe ich damals angefangen als Machine Translation Specialist oder besser gesagt als Machine Translation Consultant. Und das ist im Prinzip mehr oder weniger genau das, was der Titel sagt. Ich bin kein Programmierer, sondern ich mache Sprachprozessberatung und zwar intern als auch extern. Da geht es wirklich konkret darum, ein Kunde hat zum Beispiel Interesse daran, maschinelle Übersetzungslösungen im Unternehmen einzusetzen, sei das zum Beispiel für Übersetzungsprozesse, sei das für interne Dokumentation. Da gibt es ganz viele verschiedene Use Cases. Hauptgeschäft des Machine Translation Consultant ist tatsächlich auch, diesen Prozess zu begleiten, zu beraten, die Tools mit an die Hand zu geben, die Prozesse zu dokumentieren. Und diese Beratung findet sowohl intern bei uns statt, für zum Beispiel Projektmanagement oder Teams aus der eigenen Firma. Das können dann aber, wie gesagt, eben auch Kundenprojekte sein, wo man dann in Absprache zum Beispiel mit der IT auch bestimmte Workflows implementiert, Sprachtechnologien zur Verfügung stellt, die dann nachher zum Einsatz kommen. Also es ist sehr, sehr vielfältig und auch ein ganz großes Aufgabenfeld bei mir ist das Thema Aufklärung im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelle Übersetzung, weil Oft ist es so, dass da sehr gefährliches Halbwissen im Netz unterwegs ist und das Ganze auch so ein bisschen natürlich von Marketingversprechen motiviert ist. Und da geht es auch ein bisschen darum, Sachverhalte zu relativieren. Da geht es auch darum, zu schulen im Umgang mit der Technologie. Und das ist sowohl kundenseitig wichtig als auch für die ÜbersetzerInnen, weil viele natürlich dann jetzt auch neue Technologien wie KI oder MT einsetzen wollen und dann vielleicht nicht genau wissen, was sind jetzt zum Beispiel die Vor- und Nachteile der Technologie, wie muss ich meinen Arbeitsalltag vielleicht umstellen, um mit der Technologie effizient und gut arbeiten zu können. Das heißt, da sind auch tatsächlich stecken auch Schulungen dahinter. Für Übersetzerinnen beispielsweise. Wie gehe ich mit maschineller Übersetzung um? Wie kann ich effizient mit maschineller Übersetzung in meinem jeweiligen CAT-Tool arbeiten? Also das sind sehr, sehr viele Facetten. Aber das Kerngeschäft ist natürlich einfach die Prozessberatung. Alles, was dazugehört. Transparenz schaffen, dokumentieren, schulen, Verständnis vermitteln, solche Dinge. So kann man sich das etwas vorstellen. Und wie du schon gesagt hast, ist es sehr weitreichend. Es deckt natürlich sehr viele Bereiche ab. Und ein Bereich, der da auch nicht zu kurz kommt, ist das Thema soziale Medien. Weil auch die sozialen Medien wollen wir einsetzen, um entsprechend Transparenz zu schaffen, um auch eine Awareness zu schaffen, was geht mit der Technologie und was geht nicht.
Ich habe jetzt eine Frage, die jetzt hier nicht drinsteht in den Sachen, die wir besprochen haben. Aber warum möchte ein Unternehmen Awareness schaffen für den Einsatz von Technologie in der Sprachenindustrie? Und warum ist es etwas Wichtiges?
Also natürlich ist es so ein bisschen wichtig, den Zahn der Zeit auch zu sehen, zu erkennen und die neuen Technologien sinnvoll einzusetzen. Weil wir bekommen immer mehr Anfragen, natürlich auch von unseren Kunden. Jetzt haben wir Technologien wie maschinelle Übersetzung. Warum sind denn Übersetzer heutzutage immer noch wichtig? Das ist dieses Bild, was allgemein durch die Medien vermittelt wird und was auch durch die Politik immer mal wieder gepusht wird. Da gab es ja in der Vergangenheit einige Politiker, die sich da so ein bisschen negativ geäußert haben zum Beruf übersetzen, ja. Vielleicht wird er irgendwann Klingbeil. Ersetzt, ja, Klingbeil beispielsweise. Und deswegen ist es für uns wichtig, Kunden, die vielleicht nicht so ein profundes Wissen wie wir haben zum Thema Sprache, die Komplexität von Sprache, die Diversität von Sprache, die sehen das Ganze natürlich erstmal von einem Return on Invest, eine ganz wirtschaftliche Perspektive, die sagen, wir müssen Geld sparen. Und dann geht es aber natürlich immer noch darum zu sagen, ja, wir haben die Sprachtechnologie, aber es bedarf halt noch mehr als nur zu sagen, ich habe eine API-Anbindung beispielsweise. Es geht darum, die Technologie so einzusetzen, zu sagen, okay, vielleicht gibt es bestimmte Gebiete, wo eine maschinelle Übersetzung komplett ausreicht. Nehmen wir mal an, interne Kommunikation. Wenn es nur Informationen transportieren von A nach B, ohne irgendeinen Anspruch zu erheben, die Terminologie stimmt, der Stil stimmt, das Wording stimmt, ja. Und deswegen dieses Ganze so ein bisschen einzuordnen und zu sagen, es gibt verschiedene Use Cases für Sprachtechnologien und ich zeige dir jetzt aber mal für deinen Use Case, wie du diese Sprachtechnologie einsetzt. Weil das ist oft nicht klar. Und deswegen sind wir da, um dem Ganzen einen Kontext zu geben und dem Ganzen auch ein bisschen eine Gestalt zu geben und auch das Verständnis zu vermitteln, wie setze ich sowas sinnvoll ein.
Ich sehe, wir könnten hier mehrere Folgen über dieses Thema aufnehmen mit dir.
Aber wahrscheinlich.
Aber kommen wir erstmal zurück zu dir und zu deinem Werdegang nach dem Studium in die Berufswelt. Ich wollte dich fragen, war das deine Traumstelle, in so einem sprachtechnologischen Gebiet zu landen? Oder hast du dir nach dem Studium, warst du erstmal unklar, was du genau machen wolltest? Wie genau bist du auf diese Stelle gekommen?
Also grundsätzlich, dass ich im Unternehmen arbeiten möchte und mich erstmal nicht freiberuflich betätigen möchte, das war mir eigentlich klar, als ich noch im Master, das war Ende 2017, zu Audi gegangen bin. Ich habe bei Audi in Ingolstadt im Fremdsprachenservice in der Audi Akademie ein Praktikum gemacht und war da grundsätzlich zuständig für die Koordination von Dolmetscheinsätzen, für die Planung von Dolmetscheinsätzen. Und habe aber auch nebenher Terminologie-Management gemacht und teilweise mich auch bei E-Learning-Projekten beteiligt. Und das fand ich halt super spannend, weil das halt auch, ich bin dort hingegangen und es ging ums Thema Dolmetschen, aber ich bin dann in andere Fachbereiche natürlich reingekommen. Ich hatte auch mal das ganz große Glück, eine Moderation für eine Audi-Präsentation zu machen. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, also sehr sehr viel Abwechslung in diesem Praktikumsalltag erfahren. Und dann war für mich an der Stelle eigentlich schon klar, ich bin eher fürs Unternehmen geboren, ich bin ein Teamplayer, ich möchte, sage ich mal, die verschiedenen Facetten meiner Arbeit auch rausarbeiten können und vielleicht auch mit neuen Leuten zusammenkommen, die noch neue Ideen haben, dass das Ganze halt einfach sehr dynamisch ist. Und diese Dynamik habe ich halt damals in dem Praktikum halt aktiv im Hands-on mitbekommen. Und dann war für mich ab dem Zeitpunkt klar, vielleicht ist es mit der Freiberuflichkeit nichts für mich in dem Moment, weil ich mich einfach im Unternehmen noch besser aufgehoben fühle. Und deswegen habe ich mich dann nach dem Studium, also 2018 dann, habe ich mich auch aktiv dann auf Stellen beworben, die eben in den Bereich Sprachtechnologien, Terminologiemanagement, Projektmanagement gingen. Ja, das war so ein bisschen so der Anreiz für mich zu sagen, ich probiere es jetzt mal dort, ich möchte im Unternehmen wachsen, ich möchte über mich selbst herauswachsen, ich will neue Sachen lernen, andere Sachen sehen. Genau, und so bin ich im Endeffekt dann auch damals bei meiner ersten Stelle bei Telelingua, die jetzt mittlerweile Akkulat sind, gelandet und habe dort angefangen im Projektmanagement und habe dann auch das Thema Sprachtechnologien, Terminologiemanagement und maschinelle Übersetzung am Ende betreut. Und so ist dann auch die Begeisterung durch die aktive Auseinandersetzung mit CAT-Tools, die wir zwar im Studium natürlich auch schon hatten, die wurden ja auch sehr gefördert, aber so musstest du natürlich tagtäglich auch mit, sage ich mal, Problemen von CAT-Tools, Herausforderungen bei CAT-Tools irgendwie umgehen und hast dann natürlich einen ganz anderen Blick aus diesem Tagesgeschäft raus, als jetzt aus dem akademischen Hintergrund.
Wie lange warst du bei Telelingua und warum hast du dann das Unternehmen wieder verlassen?
Also bei Telelingua bzw. dann Akkulat war ich von 2018 bis 2021, also 3 Jahre. Und wollte mich dann persönlich einfach nochmal weiterentwickeln und auch, sage ich mal, einen gewissen Fachbereich übernehmen mit einer Abteilungsverantwortung bzw. mit einem größeren Team drumherum. Das war in dem Kontext leider so nicht möglich, weil der Fokus sehr stark auf dem Projektmanagement war und aufgrund von, muss man einfach dazu sagen, Mitarbeitendenmangel musste man halt überwiegend genau diese Tätigkeiten übernehmen. Und das, was ich eigentlich machen wollte, wo ich eigentlich parallel dafür verantwortlich war, nämlich Sprachtechnologien, kam deutlich zu kurz. Und für mich sah ich da auch einfach eine Einbahnstraße und habe gesagt, das, was ich eigentlich machen will, dafür habe ich gar keine Zeit. Also muss ich mir was suchen, wo ich die volle Verantwortung genau für dieses Thema habe, wofür ich brenne. So, und dann bin ich bei Star gelandet. Ich bin auch umgezogen aus privaten Gründen und bin dann am Ende nach einer 2-, 3-, 4-monatigen Homeoffice-Periode quasi noch fürs alte Unternehmen, bin ich dann bei Star gelandet und habe halt genau das, was ich mir gewünscht habe, nämlich Sprachtechnologien halt so wirklich komplett verinnerlicht und als 100%-Stelle angeboten bekommen.
Nach dem Studium, direkt nach dem Studium, also ne, jetzt versetz dich mal zurück in diese Lage, du hast einen Master. Wie hast du dich auf Jobsuche genau gemacht? Also hast du irgendwelche Portale genutzt oder hattest du Kontakte, die du dann wieder aktiviert hast und dann Fragen gestellt hast? Wie war das für dich direkt nach dem Studium?
Genau, also im Endeffekt war es so, ich habe beide Kanäle genutzt. Ich habe natürlich über LinkedIn Jobsuche oder StepStone beispielsweise gesucht. Auf der anderen Seite bin ich immer auch ganz gern zu den Germersheimer Praxistagen gegangen und konnte da teilweise auch schon ein bisschen Kontakte knüpfen. Zudem habe ich durch meine Zeit bei Audi auch Kontakt mit verschiedenen Agenturen und DolmetscherInnen gehabt und habe da natürlich dann auch teilweise Jobangebote über die bekommen, weil sie jetzt bei anderen weiteren Kunden dann irgendwelche offenen Stellen gesehen haben. Also es war so ein bunter Mix. Tatsächlich sind auch AnsprechpartnerInnen, die bei den Germersheimer Praxistagen vor Ort waren, sind auf mich zugekommen und hatten mir auch was angeboten. Also es war eigentlich ein bunter Mix. Wie ich nachher an die Stelle gekommen bin, ich glaube, es war nachher über LinkedIn-Jobs oder über StepStone, aber ich hatte tatsächlich diese 3 Kanäle parallel offen und habe mich da orientiert. Und vielleicht wäre ich tatsächlich auch bei einer Stelle gelandet, die bei den Praxistagen da vorgestellt wurde. Hätte auch passieren können. Also für mich war es halt, es ist immer unglaublich wichtig, viele verschiedene Kanäle zu nutzen. Und ich glaube, die Germersheimer Praxistage sind da wirklich eine sehr gute Anlaufstelle. mache ich jetzt einfach mal ganz frech Werbung dafür.
Ja, ich wollte dir das genau das Wort hier an dieser Stelle einfach ergreifen. Ich so, guck, Werbung. Die Germersheimer Praxistage, die heute mittlerweile Karrieretag heißen, aber ja. Im Prinzip ist es immer noch genau dasselbe und ihr könnt euch leider, für alle, die uns jetzt zuhören, ihr könnt euch nicht mehr anmelden, aber ich meine, geht trotzdem hin. Man kann trotzdem bei den öffentlichen Veranstaltungen ja trotzdem mal vorbeigucken und schauen. Also auf jeden Fall scheint es ein guter Start zu sein vom Studium zum Übergang ins Berufsleben. Das Absolut. Ist sehr cool. Sehr cool. Also das ist nicht geskriptet. Ihr alle wissen ja, dass ich meine Podcasts nicht skripte und dass es jetzt so rauskommt, das ist einfach so cool. Welche Sprachen sprichst du täglich in deinem Berufsalltag?
Also ich habe tagtäglich auf jeden Fall mit Deutsch und Englisch zu tun. Dadurch, dass wir, sage ich mal, das Thema Sprachtechnologien mittlerweile auch sehr stark ausweiten auf unsere anderen Niederlassungen, ist Englisch natürlich in dem Sinne Hauptkommunikationssprache. Und ich dokumentiere halt natürlich sehr viel auf Deutsch. Überwiegend natürlich jetzt für unsere deutschsprachigen Niederlassungen, aber dann eben auch auf Englisch für den Rest der Star-Welt quasi. Mit den anderen Sprachen hat man vielleicht mal zu tun, gerade wenn man zum Beispiel die Ergebnisse von maschineller Übersetzung prüft. Also wir lassen natürlich auch, um die linguistische Qualität zu bewerten, für die anderen Sprachen, die ich noch spreche, Englisch und Spanisch und Französisch, ist es so, dass ich natürlich auch die Ergebnisse prüfe, dann auch mal eine linguistische Prüfung mache. Das rückt bei meiner Arbeit aber eher in den Hintergrund, weil es relativ wenig hands-on bei diesen Sprachen geht, sondern es geht natürlich eher ums Konzeptionelle. Mhm. Und da sind für mich halt einfach Deutsch und Englisch natürlich am wichtigsten, weil ich ja Prozesse beschreibe, Prozesse begleite und jetzt weniger, sage ich mal, ein Lektorat oder ein Post-Editing in Spanisch oder Französisch mache. Das heißt, die sind ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was aber natürlich schön ist, die Kommunikation über diese Sprachen läuft bei uns natürlich immer noch mit den Niederlassungen. Man schreibt auf Französisch, man schreibt auf Spanisch. Und wir sind auch ein internationales Team. Also wir haben auch aus den Ländern, cool. wo diese beiden Sprachen gesprochen werden, haben wir natürlich genug Leute da, mit denen man quasi tandemmäßig in der Mittagspause dann auch quatschen kann. Sehr also cool. es geht nicht verloren, aber es ist natürlich schwierig, wenn man insgesamt 4 Sprachen zur Auswahl hat, dann auch tagtäglich alle 4 zu verwenden. Ich glaube, das wirst du in den wenigsten Firmen dann auch so kennen, es sei denn, du arbeitest natürlich als Übersetzer, als Übersetzerin dann.
Genau, freiberuflicher Dolmetscher, die halt genau. an einen Tag das machen, den anderen Tag den anderen Auftrag haben. Ja, cool. Ich würde da vielleicht eine Stufe tiefer einsteigen möchten. So, kannst du uns Schritt für Schritt durch deinen typischen Berufsalltag führen? Arbeitest du eher zu Hause? Fährst du ins Unternehmen? Und wie genau sieht dein Alltag denn jetzt genau aus?
Klar, also grundsätzlich ist es so, dadurch, dass ich vergangenes Jahr wieder in meine alte Heimat zurückgezogen bin, bin ich tatsächlich überwiegend im Homeoffice. Ich habe so meine Bürotage, die ich mir dann schön im Monat immer verteilen kann. Das sind allerdings jetzt natürlich nicht sonderlich viele. Also ich sag mal 95% bin ich im Homeoffice. Ja, habe hier auch in meiner neuen Wohnung ein schönes Büro eingerichtet.
Sehr cool.
Muss sich natürlich auch wohlfühlen, wenn man die meiste Zeit hier verbringt. Und grundsätzlich ist es so, ja, ich sag mal, mein Alltag sieht immer sehr unterschiedlich aus, weil wir natürlich sehr viele, sage ich jetzt mal, konzeptionelle Projekte haben, die halt ständig irgendwie Input benötigen, wo man relativ viele Meetings hat, die auch ein bisschen strategischer sind. Dann auf der anderen Seite haben wir natürlich auch konkrete Kundenanfragen. Ich bin auch im Thema Qualitätssicherung mit drin, sprich ich muss auch so ein bisschen gucken, wenn wir zum Beispiel eigene Technologien bereitstellen, wie zum Beispiel maschinelle Übersetzungslösungen, wie zufrieden ist der Kunde, die Kunden damit, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial. Also es ist eigentlich ein bunter Misch aus wirklichen Alltagsaufgaben, wie Tickets bearbeiten. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch sehr strategisch, um zu gucken, was macht der Markt, wo sind gerade aktuelle Trends bei Sprachtechnologien, was davon können wir für unsere Prozesse nutzen, für unsere Kundinnen und Kunden. Also es ist wirklich ein sehr, sehr bunter Mix und kein Tag beginnt gleich. Natürlich, das Erste, was du machst, du guckst in dein E-Mail-Postfach.
Mails.
Okay, ja. Mails checken natürlich. Ja. Aber alles, was danach folgt, ist natürlich immer sehr abhängig Ja, gibt es laufende Kundenprojekte, gibt es aktuelle Trends, gibt es bei uns interne Entwicklungen bei den Softwareprodukten. Ja, wir sind ja zum Beispiel auch CAD-Tool-Anbieter mit Star Transit. Wir haben aber auch Online-Lösungen, wir haben Lösungen für technische Redaktion, wir haben halt eine unglaubliche Produktvielfalt und können eigentlich mit unseren Produkten den Prozess von A bis Z so begleiten, von der Content-Erstellung bis hin zur Freigabe durch LändervertreterInnen und Publikation und Druck, DTP. Das ist alles bei uns im Haus auch.
Das ist so vielfältig und so interessant. Also ja, das macht ziemlich Bock, hier zu studieren und dann so einen tollen Beruf auszuführen. Also du klingst auch sehr fasziniert, wie du so drüber sprichst. Das ist richtig toll. Kommen wir jetzt mal zurück zur Uni. Und zwar hat dich irgendwas, beziehungsweise was hast du von deinem Studium mitgenommen, das dir dann später in deinem Berufsalltag geholfen hast? Sagen wir es mal so, zuerst diese Frage.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, im Master habe ich deutlich mehr von diesen Skills auch mitnehmen können, die mir jetzt heute im Berufsalltag weiterhelfen, als das jetzt im Bachelor der Fall war. Einfach natürlich auch durch die Spezialisierung. Im Bachelor hatte ich beispielsweise auch schon meine Sachfächer. Bei mir waren das Elektrotechnik, Schaltungstechnik, Kfz-Technik zum Beispiel. Auch einfach, weil ich mich gerne mit technischen Sachverhalten auseinandersetze. Das heißt, was zum Beispiel bei dem Sachfach für mich so der primäre Takeaway war, war jetzt nicht unbedingt das Faktenwissen, sondern auch das Thema, wie recherchiere ich richtig?
Ja,
fundierte Quellen und natürlich auch im Gesamtkontext meiner universitären Laufbahn wissenschaftliches Arbeiten beispielsweise hat mir unglaublich weitergeholfen. Nicht unbedingt jetzt zu wissen, also das reine Faktenwissen abzurufen, sondern auch zu gucken, okay, ich habe ein Problem oder ich möchte den Kunden entsprechend beraten, diese Analyseschritte, zu sagen, Use Cases identifizieren, das Problem erkennen, Lösungen strukturiert anbieten, solche Sachen, das hat mir sehr weitergeholfen und das auch dank des wissenschaftlichen Arbeitens. Auf der anderen Seite hatte ich im Master auch eben Kurse zu Sprachtechnologien, also wir haben uns verschiedene CAD-Tools angeguckt. Dann gab es einen Kurs zum Thema Projektmanagement, wo wir wirklich dann aktiv unterteilt waren in Produktmanager und Projektmanager und jemand war zuständig für die Timeline und so weiter und so fort, für die Qualitätssicherung. Also das hat mir zum Beispiel weitergeholfen, weil ja dann auch während meines Praktikums und während meines ersten Jobs genau diese Skills abgerufen wurden.
Sehr cool.
Zeitmanagement, ja, Budgetmanagement, solche Sachen habe ich da mitgenommen. Hätte ich mir persönlich tatsächlich noch mehr gewünscht und vielleicht auch schon im Bachelor, weil nicht jeder macht vielleicht den Master. Ja, aber es war zumindest für mich sehr schön, dass ich mich da so diversifizieren konnte im Master und auch sagen konnte, ich will jetzt nicht den ganzen Tag irgendwas übersetzen. Klar, das war natürlich auch Teil davon, sondern ich will halt auch nach dem Studium wissen, wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen gehe oder auch wenn ich als freiberuflicher Übersetzer, Übersetzerin arbeite, worauf kommt es denn an? Ja, eben genau solche Sachen wie Budgetmanagement, Zeitmanagement, Qualitätsmanagement, solche Sachen, sowas halt einfach besser, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen.
Was hättest du dir denn noch gewünscht, im Studium gelernt zu haben, was dir vielleicht rückblickend gesehen als sehr nützlich sich erwiesen hätte?
Ich muss dazu sagen, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind solche Dinge wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Kundenakquise, vielleicht sogar so ein bisschen Marketing. Weil es geht ja Marketing, weil es geht ja am Ende auch darum, klar, nicht jeder entscheidet sich fürs Unternehmen, sondern am Ende geht es ja auch vielleicht darum, wenn du jetzt sagst, ich will Dolmetscher, Dolmetscherin werden, geht es ja auch darum, seine Dienstleistungen zu verkaufen, vielleicht eine Website zu erstellen und so weiter und so fort. Man muss sich ja auch gegenüber dem Wettbewerb ein bisschen abgrenzen. Und ich glaube, solche Skills wie verkaufe ich etwas richtig, wie argumentiere ich richtig, das ist wirklich auch extrem wichtig. Und davon hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht.
Und denkst du, dass du es auch ohne dieses Studium dorthin geschafft hättest, wo du jetzt bist? Oder hättest du auch was ganz anderes studieren können und wärst trotzdem da gelandet, wo du jetzt bist?
Also ich sag mal so, grundsätzlich, was das Studium mir sehr stark mitgegeben hat, ist die diese sprachliche Gewandtheit natürlich und auch das Gespür für Sprachen und Kulturen und interkulturelle Kommunikation. Weil in meinem Beruf geht es ja natürlich auch darum, ich tippe ja nicht die ganze Zeit irgendwie still in meinem Kämmerlein, sondern ich habe ja ganz viel Kundenkontakt. Ja, das heißt, da geht es auch um Rhetorik, da geht es um sprachliche Gewandtheit, da geht es um das Verständnis für Sprachen. Das hätte ich ohne das Studium vielleicht gar nicht geschafft. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir häufiger denke, ich komme vielleicht mit meinem aktuellen Wissen sogar so ein bisschen manchmal an die Grenzen, weil aktuell sind wir halt in so einer Übergangsphase wie bei Sprachtechnologien oder bei künstlicher Intelligenz, wo es auch sehr, sehr auf die technische Umsetzung ankommt. Und da wäre zum Beispiel, sage ich jetzt mal, für eine Position wie diese oder im Bereich Sprachtechnologien auch das Thema Computerlinguistik interessant, um mehr selbst anpacken zu können. Weil klar, wir haben natürlich den Luxus, wir haben eine Entwicklungsabteilung, ja, aber selber mal sich so ein bisschen reinzufuchsen, auch in Programmiersprachen wie Python beispielsweise, das wäre auch für so ein Studium ganz toll, wenn man sich nachher eher in diese technologische Richtung ausrichten möchte.
Gibt es sonstige Tipps jetzt außer Programmiersprache, Python lernen, die du aktuellen Studierenden gerne geben würdest?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte sich vor den neuen Technologien auf jeden Fall nicht verschränken. Das ist ganz wichtig. Also wir müssen, das ist ganz klar, das ist der allgemeine Tenor. Und ich bin auch auf vielen Konferenzen unterwegs und tausche mich auch viel mit mittelständischen Unternehmen aus und mit VertreterInnen aus ähnlichen Bereichen, die zum Beispiel Marketing oder SEO machen. Und die sagen auch immer, ja, es bringt gar nichts, sich vor diesen neuen Technologien zu verschränken. Wir müssen damit leben, dass sie da sind. Von daher würde ich relativ früh anfangen, so ein bisschen die Scheuklappen abzunehmen und zu sagen, die Technologie ist wichtig, ich möchte verstehen, wie ich sie sinnvoll einsetzen kann. Das ist das Erste. Also das geht jetzt gar nicht konkret um Sprachtechnologien, sondern es geht um eine Offenheit. Über den Tellerrand mal hinwegsehen und sagen, okay, da ist vielleicht noch mehr dahinter. Da geht es jetzt nicht nur um Sprache, da geht es auch um Sprachgefühl, Kommunikation, Marketing. Also diese ganzen Bereiche sind halt so miteinander verwoben, dass man die gar nicht mehr klar trennen kann. Also diese Offenheit für neue Themen würde ich auf jeden Fall vom Tag Null an mitbringen, weil sonst ist es ganz schwierig heutzutage in dieser Zeit zu bestehen, wo halt einfach so viel technologisch passiert und so viel halt auch den Arbeitsalltag oder generell den Alltag von den Menschen bestimmt.
Krass, sehr, sehr, sehr interessant. Eine Frage, die wir häufiger einmal kriegen, ist, wie relevant ist denn wirklich meine Abschlussarbeit für mein späteres Berufsleben oder für meinen Job? Wie hast du das jetzt eingeschätzt? Vielleicht fangen wir damit an, über was war denn deine Masterabschlussarbeit und wie relevant war das jetzt für deinen Job?
Also, um die zweite Frage mal vorne wegzunehmen, tatsächlich war es nicht extrem relevant für meinen Job. Meine Abschlussarbeit war tatsächlich eine translationsdidaktische Arbeit. Ich habe mich damit mit dem Sprachpaar Deutsch-Spanisch auseinandergesetzt, mit einem Werk von einem spanischen Autor, Javier Marías, Mein Herz so weiß. Und habe versucht, eine translationsdidaktische Strategie oder ein Konzept, besser gesagt, anzuwenden auf die Übersetzungsarbeit. Und zwar ging es da konkret darum, zu sagen, ich habe ein spanisches Werk und ich habe parallel die deutsche Übersetzung von einer Übersetzerin, Übersetzer XY. Was ich machen möchte, ist Folgendes. Ich möchte die deutsche Übersetzung nicht lesen. Ich möchte das spanische Werk lesen und möchte dann versuchen, bei bestimmten Textstellen, die es hergeben, so viele Übersetzungsvarianten wie möglich zu produzieren, und zwar mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mal mit dem Thema Verständnis, mal mit dem Thema Kreativität, um einfach sozusagen so eine Art, sage ich mal, mehrdimensionales Übersetzungsmodell aufzubauen. Also das war sehr, sehr konzeptuell. Ich habe versucht, von diesem Konzept von einem unserer Dozenten an der Uni Germersheim auf die Praxis, auf die Übersetzungspraxis zu schließen und zu gucken, kann man dieses Modell anwenden? Und wenn ja, hat das Modell einen didaktischen Mehrwert? So, das war so die Grundannahme oder das grundsätzliche Vorgehen. Was hat mir das jetzt gebracht? Mir persönlich hat es extrem Spaß gemacht, weil ich durfte mir das Thema selbst aussuchen, weil es war ein sehr offenes Thema. Ich lasse mich sehr, sehr ungern einschränken, weil ich immer denke, Themen sind teilweise so komplex, es bringt nichts, wenn man sich zu stark einschränkt. Ja. Und das, was auch für mich gilt, für meine Hobbys, ja, ich bin leidenschaftlicher Fotograf, und zwar dieser Perspektivwechsel, den ich oft habe beim Fotografieren oder auch beim Videos machen beispielsweise, den wollte ich halt auch in meiner Arbeit so ein bisschen sehen. Und ich glaube, das hat mir was weitergebracht, Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Weil das Fazit von der Arbeit am Ende war, es hat tatsächlich einen didaktischen Mehrwert, weil man einfach, wenn man unterschiedliche Übersetzungsstrategien auf ein und denselben Satz oder Absatz oder Konzept oder was auch immer anwendet, dann wird man besser als Übersetzer, als Übersetzerin, wenn man mit den Perspektiven spielen kann. Und deswegen, ich habe dann am Ende tatsächlich auch in meiner Masterarbeit eine Umfrage gemacht und habe Blindtests gemacht, habe meine deutsche Übersetzung vorgegeben und habe die von der anderen Übersetzerin, die, ich glaube, 1996, ich weiß es gerade nicht mehr, diese Übersetzung angefertigt hat. Das sind natürlich erstmal fast über 20 Jahre zeitlicher Unterschied gewesen. Da sind vielleicht auch andere kulturelle Anforderungen da in dem Moment. Aber ich habe das dann Blindtests machen lassen und habe die Leute einfach mal gefragt, welche Übersetzung findest du besser und warum? Sie mussten es natürlich dann auch begründen. Und dann gab es halt wirklich Sachen, wo ich sehr, sehr viele Übersetzungsvarianten hatte und wo ich auch selber gesagt habe, hey, das ist cool, das ist sehr kreativ, wo die Leute dann auch wirklich bestätigt haben und gesagt haben, ich finde deine Übersetzung in dem Kontext jetzt passender oder für die heutige Zeit auch passender. Und das war so ein bisschen so eine Bestätigung, wenn man an gewissen sehr Stellen, cool, und das kannst du ja sehr im Berufsalltag cool nicht immer machen, weil dir ja die Zeit auch fehlt, aber wenn man so ein gewisses Gespür dafür entwickelt, welche Konsequenz hat es, wenn ich eine andere Perspektive anwende? Positive wie negative Konsequenzen. Das war so ein bisschen mein Learning, was ich auch mitgenommen habe, weil in unserem Beruf geht es oft natürlich um Perspektivwechsel. Und sich ein anderer Nutzer, eine andere Nutzerin hat halt vielleicht auch andere Anforderungen als Person XY, ja, und dieses Umdenken, dieses sich reindenken, diese Weitsicht zu entwickeln, das hat mir unglaublich weitergeholfen, auch in meiner Arbeit.
Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das ist ein richtig tolles Fazit. Sag mal, hast du diesen Fragebogen online gemacht, durchführen lassen?
Den Fragebogen habe ich, ja, den habe ich online gestellt mit einer kleinen Umfrage bei SurveyMonkey hinten dran, genau.
Ich glaube nämlich, mich ganz dunkel zu erinnern, dass ich an sowas teilgenommen habe.
Das kann gut sein. Das kann gut sein.
Das ist ja krass. Ja, guck, also ich meine, 2018, da war ich erst 2 Jahre in Germersheim. Ich glaube, da kannten wir uns nicht so gut. Aber tatsächlich an diesen Fragebogen mit Übersetzungen vergleichen, daran erinnere ich mich, glaube ich, ein bisschen. Das ist wie cool. Okay, letzte berufsbezogene Frage. Wie geht es denn jetzt weiter karrieretechnisch für dich? Was kannst du uns verraten?
Also, ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich in meinem Bereich. Wir haben aber auch tatsächlich für uns erkannt, dass wir im Bereich soziale Medien aktuell so ein bisschen den Druck oder auch die Eigenverantwortung aktuell haben, da noch mehr zu tun. Weil der ganze KI-Hype, der jetzt ja mittlerweile schon seit, naja, sagen wir mal 1,5, 2 Jahren andauert, der macht halt auch nicht Halt. Und deswegen haben wir tatsächlich für uns erkannt, dass Consulting-Angebote immer gefragter sind. Und deswegen, ich habe ja angefangen damals als Machine Translation Consultant und bin mittlerweile Language Technology Consultant, weil wir halt einfach gemerkt haben, dass viele der Technologien, die wir anbieten und bei denen wir auch beraten, halt zusammenhängen. Und ein ganz großer Baustein ist zum Beispiel auch Terminologie. Terminologie ist ja schon seit jeher, wird gepredigt, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um für Konsistenz zu sorgen. Und Terminologie bekommt jetzt natürlich nochmal im Kontext von maschineller Übersetzung und großen Sprachmodellen so einen ganz anderen Wert noch und eine ganz andere Bedeutung. Und wir haben einfach erkannt, dass es auch bei uns kundenseitig immer sehr viele Anfragen gibt, einfach zu grundsätzlichen Angeboten rund um diese Themen. Wie kann ich das effizient einsetzen? Was bedeutet das für einen Übersetzungsprozess? Und eine Strategie, die wir eben verfolgen, ist, dass wir zunächst mal auch ein bisschen aufklären wollen. Wir wollen die sozialen Medien, unsere Blogs, unsere Website aktiv einsetzen, um einfach eine Awareness auch zu schaffen für die Themen und gleichzeitig unseren Kunden zu signalisieren, wir haben halt das Wissen bei uns in-house. Wenn ihr Beratung braucht, kommt zu uns. Und das ist ein ganz großer Themenbereich, wo ich mich auch gerade so ein bisschen weiterentwickle, auch in dem Bereich soziale Medien. Wie präsentiert man etwas medienwirksam? Wie bietet es einen Mehrwert? Und so weiter und so fort. Das ist so weg so ein bisschen vom Laptop zu sagen, ich arbeite jetzt in meinem Cut-Tool, mache Übersetzungen, mache Post-Editing oder mache jetzt interne Dokumentation hin zu, ja, Öffentlichkeitsarbeit praktisch. Und in dem Bereich unterstütze ich jetzt mittlerweile seit 2 Jahren auch aktiv. Da machen wir ganz viel verschiedene Formate, Blogs. Wir machen teilweise Shorts, Kurzvideos zu Themen, weil wir natürlich auch einfach gemerkt haben, unsere Community wächst auch mit auf LinkedIn, auf Instagram, und die wollen natürlich ja so kleine Informationshäppchen haben, die halt auch einen gewissen Mehrwert bieten. Und deswegen entwickeln wir uns da in der Richtung gerade ziemlich weiter.
Das ist sehr cool. Mir fallen spontan zu all diesen Sachen, wie du sagst, 1000 weitere Fragen ein, aber uns läuft die Zeit ein bisschen davon.
Ja, ja,
deswegen
klar.
Werde ich eine letzte provokative Frage stellen. Wird es denn aus deiner Perspektive weiterhin einen Bedarf von Übersetzern in Zukunft geben?
Definitiv, ja, das kann ich 100%ig bejahen. Ja, wir hatten vorhin Lars Klingbeil angesprochen, eine sehr pessimistische Darstellung von dieser Zukunftsperspektive. Allerdings ist es so, ich glaube, unsere Hauptaufgabe aktuell auch als Anbieter von Übersetzungssoftware ist, dass wir die Software fit machen für die neuen Technologien, dass die Menschen, die damit arbeiten müssen, auch wirklich effizient arbeiten können. Weil, und das sage ich ganz frei raus, ich will hier niemandem was verkaufen, maschinelle Übersetzungstechnologie und große Sprachmodelle sind herausfordernd, sind spannend, haben sicherlich auch ihren Stellenwert und können Großartiges leisten. Allerdings für einen Großteil der Kunden, die wir abdecken, die hochqualitative Übersetzungen benötigen, die Content Creation bei uns anfragen, ist das einfach aktuell nicht möglich, das mit den Sprachmodellen aufgrund ihrer technischen Limitierung irgendwie abzubilden. Wir brauchen immer Leute, die dahinter sind, selbst wenn wir zum Beispiel Terminologie-Extraktion machen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Use Case, ja, den man sich so vorstellt. Ich möchte eine Terminologie-Datenbank haben, ich schmeiße einfach bilinguale Daten rein und dann kriege ich nachher ein wunderbares Glossar raus mit Quellverweis und so weiter und so fort. Das sind ja alles technische Limitierungen. Ja, ich würde niemals eine Literaturliste abfragen bei ChatGPT, weil da sind teilweise Sachen drin, die gar nicht existieren. Ja. Punkt aus. So. Das heißt, es gibt einfach technische Limitierungen, und wenn man einen gewissen Qualitätsanspruch hat, dann würde man sich auch nicht auf diese Technologien verlassen. Deswegen geht es uns darum, Übersetzerinnen, Übersetzer, Sprachexpertinnen und Experten entsprechend zu schulen, damit sie mit der Technologie umgehen können. Was aber natürlich immer wieder zur Sprache kommt, ist, dass sich das Berufsbild ändert.
Ja. Ja.
Und ich sehe ganz klar, und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, bitte nicht vor neuen Technologien verschränken, ich sehe ganz klar eine Notwendigkeit, dass Weiterbildung stattfinden muss, damit man zum Beispiel, wir hören immer mal wieder das Thema Prompt Engineering, hören immer das Thema Data Analyst, Data Scientist. Das heißt, da werden vielleicht, sage ich mal, neue Profile auf das übersetzenden Profil obendrauf gesetzt, wo ich einfach sagen muss, vielleicht muss ich mich mehr in die Thematik einarbeiten. Vielleicht geht es in Zukunft nicht mehr darum zu sagen, ich nehme es aus der Maschine so, wie es kommt, und mache dann ein Post-Editing beispielsweise, sondern ich kann schon gezielt auf den Output aus der Maschine Einwirkungen haben, durch Prompts beispielsweise. Also, vielleicht sprechen wir irgendwann nicht mehr von Übersetzerinnen und Übersetzern, sondern wir sprechen vielleicht von SprachexpertInnen oder wir sprechen von Augmented Translation. Also, ich meine, die Bezeichnungen sind natürlich offen, aber auf jeden Fall, da muss eine Weiterbildung stattfinden und man muss einfach fitter werden in diesen Technologien, vielleicht auch IT-seitig fitter werden, um effizienter arbeiten zu können, vielleicht auch mal über Automatisierungen nachdenken. Ich glaube, es geht hier überhaupt nicht darum, Programmierer oder Programmiererin zu werden, sondern es geht einfach darum, mit den Mitteln, und davon gibt es ja in der Online-Welt ganz viele, mit den Mitteln, die man hat, und auch mit den Cut-Tools und deren Funktionen, die aktuell auf dem Markt sind, besser umgehen zu können und einfach so ein bisschen mehr diese technische Seite so ja, Embrace the Technology quasi, so ein bisschen anzunehmen und auch zu gucken, wie kann ich das in meinen Arbeitsalltag integrieren. Also dieser Wandel ist definitiv da und ich sehe auch, wenn ich jetzt im Austausch bin, teilweise mit Dozentinnen und Dozenten aus Germersheim, dass dort jetzt im Studium auch geschaut wird, dass auch gerade das Thema Sprachtechnologien oder diese erweiterten Skills mehr gefördert werden. Also da sehe ich definitiv die Notwendigkeit.
Dafür haben wir ja in Germersheim die Studiengänge reformiert. Es gibt einen neuen Bachelor und einen neuen Master und da ist allgemein das Thema Sprachtechnologie viel präsenter. Und ich kann sowohl dich als auch hoffentlich auch unsere Zuhörer ein bisschen beruhigen, weil wir haben tatsächlich diesen Trend, den du gerade geschildert hast, auch erkannt und wir forschen dazu und bieten auch Lehrveranstaltungen zu dem Thema Prompt Engineering, ChatGPT im Alltag, im Übersetzen. Wie nützlich ist das für Terminologieextraktion, wie du gesagt hast? Wie nützlich ist das für Übersetzung? Wie nützlich ist es für intralinguale Übersetzung? Und das sind alles Sachen, die wir im Master tatsächlich heute in Germersheim unterrichten und wo wir auch ganz vorne an der Forschung dran sind. Das ist alles sehr cool, was du sagst. Also Julian, ich bin so fasziniert. Wir haben schon 40 Minuten gefüllt. Daher würde ich jetzt direkt übergehen in das traditionelle Quick-Question-Segment am Ende des Podcasts. Das ist das Segment, wo ich dir jetzt kurze, schnelle Entscheidungsfragen stelle und du musst sie ja mit dem Bauchgefühl raus so schnell wie möglich beantworten. Daher, ich habe mich ein bisschen informiert auf deinem Instagram-Account, was du so magst, was du so toll findest. Deswegen hoffe ich, dass ich ein paar Dilemmata erkannt habe. Ich fange mal gleich an mit, würdest du lieber fliegen können oder würdest du ein Meister in First-Person-View-Drone-Shooting sein?
First-Person-View-Drone-Shooting.
Oh, wie cool. ich weiß, dass du sehr gerne mit deiner Fuji-Kamera fotografierst. Aber abgesehen davon, würdest du eher eine Sony-Kamera oder eine Canon-Kamera haben wollen?
Eher eine Canon.
Canon oder Nikon?
Canon.
Canon oder Leica?
Leica.
Leica oder Hasselblad?
Leica.
Leica oder Fuji?
Fuji.
Okay, gut, das war vorhersehbar. Und schließlich die letzte Frage, Pfalz oder Bodensee?
Bodensee,
Heimat.
Es tut mir wirklich sehr leid.
Hey Julian, das war eine super tolle Folge. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns deine Erfahrungen, deine Expertise hier mit uns geteilt hast beim FTS-Cast. Wir wünschen dir alles Gute für deinen beruflichen Werdegang. Hoffentlich sehen wir uns beim Sommerfest oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung hier in Germersheim demnächst mal wieder, wer weiß. In diesem Sinne, vielen Dank, einen schönen Tag noch und ja, bis zum nächsten Mal.